Herzlich willkommen zur Folge 288 des FAZ-Einspruch-Podcasts, dem Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und mir gegenüber im Studio sitzt Stefan Klenner. Hallo Stefan.
Hi Anna.
Wir steigen heute ein mit einem Thema, was wir so, glaube ich, noch nie gehabt haben in der Folge. Wir reden über Rapper und Clan-Größen, über Bushido, den ja wahrscheinlich alle kennen, und Arafat Abou-Chaker, den Kopf der Großfamilie in Berlin, der kriminellen Großfamilie, muss man sagen. Da spreche ich mit meinem Kollegen Sebastian Eder aus unserem Ressort Deutschland und die Welt. Der hat nämlich diesen Prozess über 3,5 Jahre hinweg in Berlin verfolgt. Und jetzt ist das Urteil verkündet worden und er erzählt, was er da so erlebt hat und warum sich die Justiz da auch ein bisschen verrannt hat, leider Gottes, seiner Ansicht nach.
Ja, da bin ich auf euer Gespräch sehr gespannt, denn es war ja echt ein Ding, dass das so lange gedauert hat. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor einiger Zeit schon mal mit Sebastian gesprochen, Mensch, das können wir bald im Podcast machen. Dann hat er mir gesagt, nee, hat sich wieder verzögert. Jetzt ist es endlich soweit, bin sehr gespannt, was ihr da besprecht. Danach reden wir beide über die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts.
Genau, da ist ja jetzt, ist noch gar nicht lange her, vor ein paar Tagen eigentlich erst die große politische Debatte darüber aufgekommen, ob man die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts stärken muss, indem man ja gewisse Dinge auch ins Grundgesetz aufnimmt. Und ja, das hat sich jetzt ziemlich entsponnen in den vergangenen Tagen.
Ja, die Debatte hat auf jeden Fall an Fahrt genommen. Wir versuchen uns da so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Und danach ist ein Stammgast, kann man schon sagen, bei uns, nämlich Markus Jung.
Genau, wir haben ziemlich viele Kollegen wieder jetzt in dieser Folge im Podcast, ne? Markus ist aus unserer Wirtschaftsredaktion und ist ja der Experte, würde ich sagen, für Cum-Ex. Und Stefan, du sprichst mit ihm über ein Urteil aus diesem großen, großen Komplex, das jetzt kürzlich verkündet worden ist.
Ja, es geht um das Strafurteil gegen Ulf Johannemann, den früheren Freshfields-Partner. Markus wird uns genau erklären, warum der eine Haftstrafe bekommen hat, nicht mit Bewährung davon gekommen ist. Ja, und danach widmen wir uns wieder einem gerechten Urteil. Da geht es diesmal um einen Schüler.
Genau, um einen Schüler und eine Klassenfahrt nach Südtirol. Mehr wird nicht verraten jetzt.
Also wieder eine vielseitige Sendung und jetzt freue ich mich auf dein Gespräch mit Sebastian.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wenn es vor Gericht um Trennungen geht, dann geht es meistens darum, dass ein Mann nicht akzeptiert, dass eine Frau nicht mehr mit ihm zusammen sein will und der Mann dann deshalb gewalttätig geworden ist oder geworden sein soll. In dem Fall aber, über den ich jetzt mit meinem Kollegen Sebastian Eder aus unserem Ressort Deutschland und die Welt spreche, geht es um zwei Männer und um zwei berühmt-berüchtigte Männer und um deren geschäftliche Beziehung. Ich spreche von dem Rapper Bushido und vom Berliner Clanchef Arafat Abou-Chaker, deren Zusammenarbeit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, schon ja viele Jahre vorher die Öffentlichkeit beschäftigt hat. Aber die Trennung hat dann nochmal ganz besonders hohe Wellen geschlagen. Es geht um Vorwürfe von Gewalt, um die Verstrickungen der deutschen Rap-Szene in kriminelle Milieus und natürlich auch um die Justiz, die versucht, kriminellen Großfamilien in Berlin irgendwie beizukommen, das aber wieder mal nicht geschafft hat, muss man sagen. Kurz gesagt, wir sprechen über den Prozess gegen den Clanchef Arafat Abou-Chaker, der im August 2020, ist eine ganze Weile her, in Berlin begonnen hat und jetzt 3,5 Jahre später zu Ende gegangen ist. Sebastian, erstmal schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hallo.
Erzähl doch erstmal, worum ging es in diesem Prozess? Welchen Stress hatten Bushido und Arafat Abou-Chaker da miteinander?
Ja, also es ging eigentlich, wenn man es ganz auf den Kern beschränkt, um ein Treffen, bei dem Bushido von Abou-Chaker eingesperrt und bedroht und verletzt worden sein soll. Und der Hintergrund war eben diese Trennung, die du eben schon erwähnt hast. Muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden hat 2004 angefangen. Damals war der Bushido schon ein erfolgreicher Rapper, war bei einem kleineren Label, bei Acro Berlin, und wollte da gerne raus. Und die wollten den aber nicht gehen lassen, weil halt die eben laufenden Vertrag hatten. Und dann hat er sich an Arafat Abou-Chaker gewandt über Kontakte. Der war halt da so eine Straßengröße. Und der hat dann wohl auch unter dem Einsatz von zumindest mal leichter Gewalt dafür gesorgt, dass der Bushido aus diesem Vertrag rausgekommen ist. Und ab diesem Moment waren die beiden eben ein Team. Und da gehen jetzt so die Erzählungen ein bisschen auseinander, wie gleichberechtigt diese Zusammenarbeit war. Bushido sagt halt heute, das wäre von Anfang an wie eine Zwangsehe gewesen und der Arafat Abou-Chaker habe ihn nie wieder aus seinen Fängen entlassen und da immer dann irgendwie 30-50% seiner Einnahmen gewollt und er wollte das eigentlich gar nicht mit dieser Zusammenarbeit, sondern wollte eigentlich nur diese eine Gefälligkeit am Anfang und war auch bereit dafür zu zahlen. Und das hat sich dann aber so entwickelt. Eigentlich in der Öffentlichkeit war das eher so, dass man das gesehen hat, dass die wie zwei Brüder miteinander aufgetreten sind und der Bushido eben auch sehr offensiv diese Verbindung genutzt hat, um auch andere Rapper einzuschüchtern und sich da eben dann so einen riesigen Namen zu machen, dass er dann eigentlich unangreifbar war.
Genau. Und irgendwann ist es dann schiefgegangen, angeblich.
Ja, genau, genau. Irgendwann kam es dann eben zu Konflikten. Da hat wohl auch dazu beigetragen, dass es irgendwann auch große Konflikte zwischen der Frau von Bushido und Arafat Abou-Chaker gab. Und warum auch immer wollte er irgendwann diese Zusammenarbeit beenden, was ja auch eigentlich sein gutes Recht ist, ne? Und was dann genau passiert ist, das war jetzt eben in diesen 3,5 Jahren vor Gericht das Thema.
Was hat die Anklage denn Abou-Chaker vorgeworfen?
Versuchte räuberische Erpressung, schwere Körperverletzung, dann auch noch Untreue. Da ging es darum, dass er irgendwie Geld hat abheben lassen, angeblich von einem gemeinsamen Konto.
Also eine ganze Reihe von genau. Straftatbeständen auf jeden Fall. Und diese Situation, es ging ja um ein bestimmtes Treffen am 18. Januar 2018. Genau, was soll bei diesem Treffen passiert sein?
Genau, das war eben das. Also davor wurde eben schon darüber gesprochen. Bushido wollte sich trennen, angeblich wollte das Abou-Chaker am Anfang auch. Dann sollte es da eben zur Aussprache kommen. Bushido ist in dieses Büro gekommen und er sagt, dann wurde die Tür abgeschlossen und er wurde angeschrien und beschimpft und auch unter anderem mit einer Plastikflasche beworfen oder geschlagen und mit einem Stuhl. Ja, und er sei da ganz traumatisiert wieder rausgekommen. Das ist seine Version und gut, die Angeklagten haben sich dazu nicht geäußert, aber deren Erzählung ist eben eigentlich, dass das eben nicht stattgefunden hat.
Was hat es denn in diesem Prozess, den du beobachtet hast, gegeben, worauf sich die Verfahrensbeteiligten stützen konnten? Also Zeugen, Dokumente, Gutachten, also alles, worauf man sich halt eine, sag ich mal, eine gerichtsfeste Überzeugung bilden kann. Was hatte man da am Ende zur Verfügung?
Ja, eben zu wenig. Es hat eigentlich fast alles, was jetzt dieses Treffen betrifft, und das ist eben einfach der Hauptvorwurf gewesen, hat eigentlich fast alles basiert auf den Schilderungen von Bushido. Das wurde dann noch gestützt oder versucht zu stützen von seiner Frau, die ihn aber erst danach dann gesehen haben will und dann irgendwie gesagt hat, er hatte einen roten Fleck im Gesicht und war ja ganz durch den Wind und hätte ihr halt davon berichtet. Aber es gab eben zum Beispiel auch einen anderen Zeugen, der auch zwischenzeitlich mal zu diesem Gespräch dazukam. Der hat dann irgendwann auch ausgesagt, wobei das ist auch ein Intensivstraftäter, der dem Clan, dem Abou-Chaker-Clan eigentlich sehr nahe steht, sich teilweise dann verstritten hat, dann wieder doch nicht und so. Aber der hat im Endeffekt dann auch sehr pro Abou-Chaker ausgesagt. Also es hing am Ende eigentlich alles an der Glaubwürdigkeit von Bushido und da hat der Richter in seiner Urteilsbegründung gestern sehr deutlich gesagt, dass er von der Glaubwürdigkeit nicht überzeugt ist.
Dazu kommen wir natürlich noch, aber vielleicht, ich würde dich erstmal gerne fragen, wie hast du Bushidos Vernehmung erlebt? Also die war ja sehr, sehr lange, 25 Tage, du warst natürlich nicht an 25 Tagen da und konntest dir das anhören, das konnte niemand, aber ich habe das noch nie erlebt in meiner Prozesszeit, dass jemand 25 Tage lang vernommen wird. Wie hast du das erlebt, was du da gesehen und gehört hast, wie er da aufgetreten ist?
Ja, das Absurde ist ja auch, das habe ich heute nochmal so beim Schreiben, ist es mir nochmal der Gedanke gekommen, es geht im Endeffekt um 4 Stunden, die er da eingesperrt worden sein soll und er hat 25 Tage darüber ausgesagt, ne? Aber das zeigt halt, dass es auch der Richter halt versucht hat, irgendwie die ganzen Lebensumstände irgendwie rauszufinden. Und wie ich ihn erlebt habe, also er ist ein sehr, sehr guter Redner, er ist sehr unterhaltsam, er kann sehr gut Geschichten erzählen. Also wenn er da drin war, das war immer großes Kino, sage ich mal. War immer, hatte manchmal noch irgendwelche passenden Sprüche auf dem Pulli und war sehr in irgendwelche Markenklamotten gekleidet immer. Und ist da auch sehr selbstbewusst aufgetreten, hat Witze gemacht mit dem Richter. Und das war aber auch ganz interessant, was der Richter in seiner Urteilsbegründung jetzt so ein bisschen zum Nachteil von Bushido ausgelegt hat, war, dass teilweise die Sachen, die er gesagt hat im Gericht, er auch wortgleich in Dokumentationen gesagt hat, die er über sein Leben hat drehen lassen, was halt laut dem Richter darauf schließen lässt, dass er das alles sehr gut vorbereitet hat und ja, dass das eben alles sehr gut geplant von ihm war. Also es war, er wurde auch emotional teilweise, er hat auch mal geweint vor Gericht und so. Also es war auf jeden Fall immer, ja, eine große Show, ist jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, wenn er geweint hat, ne? Aber es war irgendwie immer, es war jetzt nie langweilig, wenn er da ausgesagt hat.
Mhm. Dieser ganze Prozess, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat oder gelesen hat, was da alles an Geschichten erzählt wurde oder an, naja, Geschichten klingt jetzt auch wieder despektierlich, was halt möglicherweise wirklich passiert ist, war ein Blick in tiefste Abgründe, würde ich sagen. Es ging ja auch um den Polizeischutz für Bushidos Familie, den sie zwischenzeitlich hatte, wobei ja nicht ganz klar ist, ob sie den immer noch hat. Es ging um einen angeblichen von Arafat Abu-Chaker geplanten Säureanschlag auf seine Frau, eine angeblich geplante Entführung der Kinder. Das hat jetzt mit dieser Anklage nichts zu tun gehabt, aber das war so dieses Umfeld, in dem sich diese ganze Sache zugetragen haben soll. Darüber hat die Frau von Bushido ja viel erzählt.
Genau, und das war auch Teil der Ermittlungsakten. Die hatten wir ja auch damals vorliegen, noch vor dem Prozess, also wo eigentlich ermittelt wurde, was dann in diesem Prozess gemündet ist. Und da waren eben die Kernvorwürfe schon ziemlich krass, also viel heftiger als das, was dann eigentlich angeklagt wurde. Da ging es eben darum, dass er zusammen mit anderen Clanmitgliedern, also der Abu-Chaker, Schusswaffenangriffe in Auftrag gegeben haben soll auf Bushido, auf den einen Zeugen, den ich vorhin schon erwähnt habe, der auch bei diesem Treffen kurz dabei war, und noch auf die beiden Rapper Kollega und Farid Bang. Und dann eben mit anderen Familienmitgliedern auch nochmal geplant haben soll, diesen Säureangriff und diese Entführung der Kinder. Und da war es dann aber so, dass die entscheidenden Zeugen zum Beispiel wegen dieser angeblich geplanten Entführung halt am Ende ihre Aussagen wieder zurückgezogen haben, beziehungsweise vor Gericht nicht mehr ausgesagt haben, weil die halt auch aus dem Umkreis der Familie kamen und man sich dann da vielleicht wahrscheinlich irgendwie anders einig geworden ist.
Ja, klassische organisierte Kriminalität, würde ich mal sagen, was natürlich für die Justiz hochproblematisch ist. Du als Beobachter jetzt in diesem Prozess, wo es um dieses Treffen mit der halbvollen Plastikflasche und so weiter gegangen ist, du hast nach dieser ganzen, ja, nach dem Prozess angesichts der Beweislage ja nicht damit gerechnet, dass da viel rauskommt an Strafe für den Angeklagten oder für die Angeklagten. Es waren ja auch mehrere Brüder mit angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat aber trotzdem dann am Ende mehr als 4 Jahre Freiheitsstrafe beantragt. Wie hat sie das denn begründet?
Naja, sie hat das eben mit diesen Vorwürfen begründet. Sie hat gesagt, es ging eben da um viele Millionen, die Abu-Chaker gefordert habe. Deswegen sei es eben auch weiterhin eine schwere räuberische Erpressung. Und sie hat halt den Ausführungen von Bushido voll und ganz geglaubt. Und ja, ich glaube, das war halt so ein bisschen so ein Prestigeprozess für die, ne? Die waren sehr begeistert davon, dass sie halt mal jemanden hatten, der ganz tiefen Einblick in diesen Clan hatte, der offen mit ihnen geredet hat. Dann hat sie wahrscheinlich gedacht, die Staatsanwältin, dass das jetzt eben der große Schlag wird und wollte dann auch bis zuletzt eben nicht einsehen. Also es war ja nicht von Anfang an klar, dass da irgendwie gar nichts bei rauskommt, aber am Ende, es wurde schon immer eindeutiger. Es gab sogar ein Zwischenfazit schon von dem Richter vor 1,5 Jahren schon, wo er gesagt hat, dass er diesen Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung, dass er das nicht zieht. Und darauf hat er sich jetzt auch nochmal bezogen, dass er eigentlich bei der Einschätzung mehr oder weniger bleibt. Also sie hat sich da irgendwie festgeklammert an dem Vorhaben, dass sie ihn jetzt damit in Haft bringt, was eben schon oft versucht wurde und nie geklappt hat. Aber in Gefallen hat sie sich jetzt, glaube ich, am Ende nicht damit getan.
Sie hat ja auch in ihrem Plädoyer die Geldstrafe schon mit erwähnt, ne? Also sie hat gesagt, wenn es eine Geldstrafe wird, dann soll der Tagessatz bitte so und so hoch sein. Das ist dir auch aufgefallen.
Ja, genau. Also hat sie wahrscheinlich schon diese Möglichkeit zumindest gesehen. Aber auch dieser Tagessatz war am Ende deutlich niedriger als das, was sie gefordert hat. Ich glaube, sie ist da auf 2.500 Euro am Tag gekommen und jetzt am Ende waren es 900 Euro, was laut Abu Chaker immer noch viel zu viel sei.
ja. Wie hat denn der Vorsitzende Richter erklärt, dass er zu so einer ganz anderen Überzeugung gelangt ist als die Staatsanwaltschaft? 90 Tagessätze zu je 900 Euro, wie du gerade gesagt hast, hat er gegeben für heimlich aufgenommene Gespräche. Das war auch die einzige Sache, die der Angeklagte eingeräumt hat. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre es womöglich ein totaler Freispruch geworden. Die mit Angeklagten Brüder sind auch freigesprochen worden, größtenteils. Also wie hat der Vorsitzende sein Urteil begründet und warum hast du geschrieben, dass die Verkündung eigentlich eine Abrechnung mit Bushido gewesen ist?
Ja, weil es dann eben sehr viel um die Glaubwürdigkeit von Bushido ging. Und da hat er mehrere Aspekte genannt. Einmal die Aussageentstehung hat er es, glaube ich, genannt, weil es war eben so, dass Bushido ja nicht nach diesem Treffen im Büro sofort zur Polizei gegangen ist, sondern er ist erstmal in Urlaub geflogen. Seine Frau hat sich bei der Polizei gemeldet, weil sie irgendwie halt von Bushido mitbekommen haben will, dass da er schlecht behandelt wurde, aber hat eigentlich auch nur so Allgemeines gesagt, jetzt nicht konkret irgendwie von der Flasche und dem Stuhl und so berichtet. Dann hat ja Bushido danach, das war ja auch dann auf diesen Tonaufnahmen zu hören, die der Abu Chaker angefertigt hat, weiterhin mit Abu Chaker verhandelt, relativ auf Augenhöhe, relativ friedlich wirkte das, wenn man sich das anhört. Sogar einmal verneint auf eine Nachfrage von Abu Chaker, dass er geschlagen worden sei von ihm. Und dann hat sich Bushido aber im April 2018, also 3 Monate später, bei einem Anwalt offenbart und über den Streit gesprochen. Also da war dann der Kontakt endgültig abgebrochen mit Abu Chaker. Und da hat er aber immer noch nicht diesen angeblichen Vorfall da erwähnt. Das hat er auch nicht gemacht im Herbst. Da hat er sich an die Polizei gewandt und hat gesagt, er hat gehört, dass irgendwie Abu Chaker was gegen seine Familie plant. Hat das wieder nicht erwähnt, sondern erst dann im Januar 2019, also ein Jahr später. Und da hat der Richter gesagt, es sei für ihn irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar oder es rege zumindest zum Nachdenken an oder könnte Zweifel wecken, warum man das erst zu diesem Zeitpunkt macht. Bushido hat das irgendwie damit begründet, dass er dann die Bedrohung für seine Familie als so groß angesehen hat. Und da hat der Richter aber gemeint, die hätte er ja im Herbst eigentlich auch schon als groß ansehen müssen, wenn da er von diesen Drohungen gehört hat. Genau, dann ging es eben um weitere objektivierbare Beweise, ne, die das stützen können. Da war, wie gesagt, dieser eine Zeuge, der eher im Sinne von Abu Chaker ausgesagt hat, noch wichtig. Dann war Anna Maria Fashichi, also die Frau, wurde auch erwähnt. Und bei ihr wurde eben gesagt, dass sie einen, ich weiß nicht mehr ganz wörtlich, aber überwältigenden Belastungseifer gezeigt habe. Irgendwie vor Gericht noch gesagt hat, dass sie die Brüder alle ins Gefängnis oder in den Knast bringen will. Und außerdem hat sie sich auch widersprochen, hat einmal gesagt, dass der Bushido mit der Flasche beworfen und einmal geschlagen worden sei. Also die konnte ihm auch nicht helfen. Und so ist er zu dem Schluss gekommen, dass zumindest genug Zweifel oder zu viele Zweifel bestehen, als dass man ihn jetzt da hätte verurteilen können.
Also Abrechnung mit Bushido oder mit seiner Glaubwürdigkeit auf der einen Seite, die dann entscheidend gewesen ist. Aber du sagst ja trotzdem, dass es alles in allem gut gelaufen ist für Bushido. Warum?
Naja, also ich finde, dieses Urteil ist jetzt nicht gut gelaufen für Bushido. Ne? Das hatte ich, glaube ich, dann noch bei dem allgemein auf den Prozess bezogen und so auf die allgemeine Lebenslage von Bushido. Ne? Weil er hat halt diesen Prozess genutzt, indem er halt sehr viel Öffentlichkeit hatte, um sich ein ganz neues Leben aufzubauen. In Dubai hat Fernsehdokumentationen rausgebracht, jetzt geht er wieder auf Tour, macht wieder Musik und so und steht eigentlich sehr gut da. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ihm dieses Urteil da groß schaden wird. Aber wenn man jetzt einfach nur mal den gestrigen Tag anschaut und was da gesagt wurde über die Aussagen von Bushido, der sich ja schon sehr ins Zeug gehängt hat, um da in diesem Fall dafür zu sorgen, dass Abu Chaker eben bestraft wird, dann ist das schon jetzt sehr, sehr schlecht für ihn gelaufen. Ob ihn das jetzt noch groß interessiert, weiß ich nicht.
Ja, du hast es ja gesagt, er vermarktet sich extrem. Ich glaube, Podcasts und alles Mögliche gibt's auch. Und er tritt ja auch schon auf Instagram und so wieder mit anderen Clans auf.
Ja, also zumindest mit anderen Mitgliedern von Clans, die jetzt, wo Teile dann dieser Familien auch ein bisschen zwielichtige Geschäfte vielleicht verfolgen, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass er jetzt da irgendwie einen riesen Clan-Mitglied hat, mit dem er jetzt schon wieder anderen droht oder so. Mit denen trifft er sich halt manchmal und macht Instagram-Fotos. Aber ja, man kann jetzt nicht sagen, dass er sich von diesem Milieu komplett abgewendet hat.
Und vor den Zivilgerichten ist es auch gut gelaufen für ihn.
Genau, also da läuft vieles auch noch, aber so die ersten Schlachten hat er da oft recht erfolgreich geschlagen.
Ging es zum Beispiel um den Managementvertrag oder wie man das nennen will, der damals ja, um den es ja eigentlich jetzt gegangen ist, den hat ein Gericht für sittenwidrig erklärt, richtig?
Ja, genau, das war glaube ich aber auch erstinstanzlich und da geht Abu Chaker noch gegen vor. Aber das fand ich dann wiederum gestern auch ganz interessant, weil das hat der Richter gesagt, ganz am Anfang zu dem Vorwurf der versuchten schweren räuberischen Erpressung, dass das, also dass dieser Vorwurf schon mal gar nicht sein könnte, weil der Abu Chaker dafür davon hätte ausgehen müssen, dass ihm wirklich kein Geld zusteht. Aber Bushido hat eben selbst gesagt, dass er ihm ja was zahlen wollte und so, also scheinbar hat ihm ja was zugestanden. Und dann hat er auch diesen Managementvertrag erwähnt und hat gesagt, dass in dem eine halbjährige Kündigungsfrist bestand bis zum Jahresende und dass er den irgendwie erst im August 2017, glaube ich, gekündigt habe. Also der eigentlich dann ja noch gelaufen sei bis Mitte 2018. Und das fand ich dann wiederum ein bisschen komisch oder musste zumindest daran denken, dass dieser Vertrag ja andererseits auch schon als sittenwidrig erklärt wurde. Insofern fand ich die Argumentation dann so ein bisschen schwierig.
Wie würdest du sagen, geht Arafat Abu Chaker aus diesem Prozess raus?
Also er hat ja sich auch jetzt schon geäußert und hat gesagt, er hat den Glaube an den Rechtsstaat wieder ein bisschen wiedergewonnen. Ja, er regt sich aber schon auch auf über diese ja doch recht hohe Geldstrafe dann, die er auch hat. Er will da wohl auch nochmal wohl so ein bisschen versuchen, gegen vorzugehen. Es ist ja auch wirklich die absurde Situation. Also das finde ich auch so ein bisschen grotesk, dass ja diese illegalen Tonaufzeichnungen ihm wirklich geholfen haben. Teilweise, um eben zum Beispiel zu zeigen, dass er da mit Bushido noch normal geredet hat und er gleichzeitig aber dafür bestraft wurde. Da hätte ich jetzt eigentlich vorher gedacht, wenn irgendwas illegal aufgezeichnet wurde, dass das dann einfach nicht verwertet werden darf. Also das fand ich jetzt auch recht ungewöhnlich, dass der Richter das dann in dem Prozess verwertet und da auch abspielen lässt und so und dann aber gleichzeitig ihn dafür bestraft.
Ungewöhnlich war ja der Prozess auch noch in anderer Hinsicht, dass er wegen einer eigentlich nicht so großen Sache, mit denen es ja die Gerichte in ganz Deutschland, würde ich mal sagen, wirklich andauernd und ständig zu tun haben, dass man wegen so einer Sache 3,5 Jahre verhandelt. Warum hat es so lange gedauert? Was hat es damit jetzt deiner Beobachtung nach auf sich?
Also das ist mir nach wie vor auch so ein bisschen ein Rätsel, warum, ich meine, das ist ja dann schon auch irgendwie die Aufgabe des Richters, da zu schauen, dass das alles einigermaßen im Rahmen bleibt. Er hat es jetzt gestern zum Beispiel damit begründet, dass ja irgendwann so eine Tondatei aufgetaucht ist, die von diesem Treffen da in dem Büro stammen sollte und dann wurde die überprüft und dann war irgendwie nicht klar, ist die echt oder nicht und das hätte den Prozess nochmal um ein Jahr verzögert, aber nichts zur Urteilsfindung beigetragen am Ende. Aber ich finde, insgesamt hätte man das trotzdem irgendwie viel, viel schneller durchziehen müssen. Also ich weiß nicht, warum man da auch so weit in die Vergangenheit gehen musste und so viele Zeugen hören musste, wenn es doch eigentlich im Kern um diesen einen Tag ging.
Der ja auch Gegenstand der Anklage war und die Aufgabe eines Strafprozesses ist ja, wenn man die Anklage zugelassen hat, die Vorwürfe zu prüfen, um die es in dieser Anklageschrift geht, und nicht sämtliche Gesamtumstände aufzuklären, auch wenn man das natürlich manchmal machen muss. Das gehört dazu, das ist schon so. Aber da ist es offensichtlich sehr, sehr, sehr ausufernd gemacht worden.
Ja, total.
Was heißt es denn jetzt für den Kampf der Justiz gegen die Abu Chakas oder generell gegen kriminelle Großfamilien? Die kosten ja nicht nur Justiz, auch die Polizei logischerweise enorm viele Ressourcen und trotzdem ist denen nicht so richtig beizukommen. Insofern ist es jetzt die Frage, die, glaube ich, relativ leicht zu beantwortende Frage, ob das ein Gefallen war, den sich die Justiz, den sich der Staat da mit diesem Verfahren selbst getan hat.
Ja, nee, ich glaube, die haben sich keinen Gefallen getan, weil es eben auch, es gibt ja immer gerade um den Begriff Clan-Kriminalität auch viele Diskussionen, ne? Ist es stigmatisierend, werden da Leute irgendwie nur wegen ihres Nachnamens drangsaliert und so und auf dieses Narrativ ist das natürlich gutes Futter jetzt, ne? Wenn du da 3,5 Jahre vor Gericht stehst wegen irgendwie relativ überschaubarer Vorwürfe und am Ende wirst du freigesprochen, wirst da aber die ganze Zeit vorgeführt. Insofern war das, glaube ich, wirklich nicht der Sache dienlich. Und es ist eben, also ich glaube, es ist halt wirklich sehr schwierig in diesen, hast du ja auch gesagt, in diesen Milieus zu ermitteln. Aber nichtsdestotrotz muss man halt gut ermitteln und kann halt erst eine Anklage erheben und dann einen Riesenprozess machen, wenn man auch eine gescheite Beweislage hat. Und das dann nicht irgendwie so aus Prinzip machen oder in der Hoffnung, wird schon irgendwas rauskommen. Sondern es gibt ja auch andere Prozesse, ne, wie gegen die Remos, grünes Gewölbe und so, wo das sehr gut funktioniert hat, ne, wo einfach sehr gut ermittelt wurde, es eine gute Beweislage gab und dann ist das ja auch gut und richtig, da so Großprozesse anzustrengen. Aber in dem Fall war es, glaube ich, hat einfach die Grundlage gefehlt.
Also jetzt beobachten wir mal, wie es weitergeht, ob es in die nächste Instanz geht und wie die dann entscheidet. Sebastian, danke, dass du bei uns warst.
Sehr gerne, dankeschön.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Müssen wir das Grundgesetz ändern, um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts zu sichern? Diese Diskussion, die ist nicht ganz neu, in Fachkreisen jedenfalls nicht, aber sie hat in den letzten Tagen ziemlich an Fahrt aufgenommen, weil die Diskussion von der Politik aufgegriffen worden ist. Jetzt sind unterschiedliche Vorschläge auf dem Tisch, was am besten zu tun sei. Und es gibt natürlich auch direkt Streit, wobei Streit vielleicht zu viel gesagt ist, aber naja, Konflikte auf jeden Fall, Debatten und das, was jetzt denn richtigerweise zu tun sei. Ja, warum kommt diese Debatte gerade jetzt auf? Das hat natürlich zu tun mit der Sorge vor stärker werdenden Extremisten in den Parlamenten in ganz Deutschland. Angesichts, ja, vor allem von 30% für die AfD in Umfragen zu den anstehenden Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern, aber hat natürlich auch mit der Stärke der AfD anderswo zu tun und mit dem, was jetzt auch zum Beispiel die Korrektivrecherche über das Treffen mit Rechtsextremen rausgebracht hat, was ja auch zu diesen deutschlandweiten Demonstrationen jetzt geführt hat. Also das ist die eine Seite und dann ist es so, Stefan, dass es ja auch mittlerweile ja immer mehr Richter an Landesverfassungsgerichten gibt, die auf Vorschlag der AfD gewählt worden sind, zuletzt in Bayern, wo der Landtag mit Stimmen der CSU, der Freien Wähler und der AfD neben anderen Kandidaten auch zwei Kandidaten und zwei Stellvertreter der AfD gewählt hat, ehrenamtliche Richter, die eben nur alle zusammen im Block gewählt werden können und nicht einzeln gewählt werden können. Da gibt es keine Möglichkeit, sich nur Einzelne abzulehnen für die Parlamentarier. Grüne und SPD haben da nicht mitgewählt, ja, aus Protest. Und jetzt soll dort das Gesetz geändert werden. Also das ist Bayern und in Hessen ist es ja auch so ähnlich, sage ich mal.
Ja, in Hessen ist es so, dass die Verfassungsrichter für den Staatsgerichtshof in unterschiedlichen Portionen, sage ich mal, gewählt werden. 6 der 11 Richter werden vom Landtagsplenum gewählt, einer Verhältniswahl. Das bedeutet, dass eben die Fraktionen nach ihrer Stärke auch Einfluss auf die Richterbank nehmen können. Und die AfD hat deshalb da auch in der Vergangenheit einen Verfassungsrichter bestimmt. Ich habe in der vergangenen Woche mit Wilhelm Wolf, dem Präsidenten des Hessischen Staatsgerichtshofs, telefoniert und habe ihn gefragt, ob das eigentlich die Arbeit des Staatsgerichtshofs beeinträchtigt. Da hat er gesagt, nein, das ist nicht der Fall, ist auch dagegen, dass das Wahlverfahren in Hessen geändert wird. In Deutschland auf Bundesebene, da ist die Diskussion genau so, wie du sie beschrieben hast. Man muss ehrlicherweise und vollständigerweise sagen, dass es jetzt nicht so ist, dass die AfD in ihrem Wahlprogramm irgendwie fordert, die Richterwahl zu ändern. Das ist nicht der Fall. Es gibt aber viele Beobachter, die das trotzdem für möglich halten, auch mit Blick auf Polen, wo ja eine autoritäre Partei auch dann die Regeln der Richterwahl geändert hat. Wie wäre das bislang möglich? Das wäre bisher möglich durch eine einfache Gesetzesänderung, weil die Regeln der Richterwahl im Bundesverfassungsgerichtsgesetz statuiert sind, während in Artikel 93, 94 des Grundgesetzes, also die Normen unserer Verfassung, die sich mit dem Bundesverfassungsgericht beschäftigen, nicht so viel geregelt ist.
Genau, also im Grundgesetz ist lediglich geregelt, wofür das Bundesverfassungsgericht zuständig ist und dass die Richter je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt werden und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das Wort werden wir, glaube ich, in den nächsten Minuten des Öfteren noch aussprechen müssen, da steht, dass es zwei Senate gibt, dass die Amtszeit der Richter auf 12 Jahre begrenzt ist und dass sie nicht wiedergewählt werden können, was natürlich unheimlich wichtig ist für die Unabhängigkeit und dass die Wahl der Richter je zur Hälfte durch 2/3 Mehrheit des Bundestages beziehungsweise des Bundesrates stattfindet und dass das Gericht seine Geschäftsverteilung selbst bestimmt. Also das Allermeiste steht eben in diesem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass das alles so ist, das hat historische Gründe, Stefan, ne?
Ja, das kann man so sagen. Im Parlamentarischen Rat, wo ja das Grundgesetz ausgearbeitet wurde, 1948-49, da gab es extrem unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie viel Macht so ein Bundesverfassungsgericht haben sollte. Deshalb hat man es eben bei sehr knappen Regeln in der Verfassung belassen. Und erst später wurde dann das Bundesverfassungsgerichtsgesetz beschlossen, wo eben diese Details, die du jetzt beschrieben hast, die eben für die Unabhängigkeit so wichtig sind, drinstehen. Ist ganz interessant, wenn man sich die 50er Jahre anguckt, da gab es noch so richtig harte Kämpfe, wie viel Macht das Bundesverfassungsgericht haben sollte, ob es überhaupt ein Verfassungsorgan ist. Der damalige Bundesverfassungsrichter Gerhard Leipolz hatte dann ein Gutachten angefertigt, wo er beschrieben hat, es sei ein Verfassungsorgan. Der Bundesjustizminister Thomas Dehler einen Gegengutachten veranlasst, wo drin stand, nee, ist kein Verfassungsorgan. Und erst nach und nach hat sich dann Karlsruhe mehr und mehr durchgesetzt, dass es eben auch als Verfassungsorgan wirkt, dass es auch so eine starke Stellung hat. Das wurde dann durchs Bundesverfassungsgerichtsgesetz abgesichert. Aber ob diese Absicherung ausreicht, das ist jetzt halt das große Thema. Und da gibt es vor allem zwei Szenarien, wo das ein Problem werden könnte.
Genau, also das eine Problem ist eben, dass man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit ändern kann, im Gegensatz zum Grundgesetz, wo es 2/3 braucht. Das bedeutet, wer im Bundestag die Mehrheit hat, der kann ändern. Und das wirft natürlich die Frage auf, was, wenn, ja, wenn das Extremisten wären, die die Mehrheit hätten, was, wenn es die AfD wäre. Und ich habe gerade schon gesagt, das Grundgesetz, da braucht es eine 2/3 Mehrheit für Änderungen in Bundestag und Bundesrat. Und das geht ohne die Opposition kaum. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass wenn man natürlich eine 2/3 Mehrheit haben muss, dann gibt es diese kleine Sperrminorität von 1/3, die die Wahl verhindern kann.
Genau, das die Wahl der Verfassungsrichter. Das ist ja bisher sozusagen dieses Erfordernis, was im Bundesverfassungsgerichtsgesetz verlangt wird für die Wahl der Verfassungsrichter. Hintergrund ist, dass man sich überlegt hat, dass das immer Leute sein sollen, die für alle politischen Lager akzeptabel sind und dann man eben so eine breite Mehrheit voraussetzt. Da muss man sagen, das ist tatsächlich so ein bisschen ein gegenteiliger Ansatz von dem, was wir vorhin in Hessen besprochen haben. Ne? Da legt man ja in Hessen eben eher Wert darauf, dass auch eine parlamentarische Minderheit die Möglichkeit hat, einen Verfassungsrichter zu bestimmen. Hier eben dann will man sozusagen den großen Schulterschluss und sollte die AfD mal im Bundestag oder Bundesrat über 1/3 der Stimmen haben, wovon sie bisher immer weit entfernt war, dann könnte das eben zum Problem werden.
Zu der Debatte jetzt müssen wir vielleicht erstmal was zur schon länger geführten Fachdebatte sagen. Wir hatten ja in der FAZ schon Mitte Januar einen Gastbeitrag von 2 früheren Richtern am Bundesverfassungsgericht, Gabriele Pritz und Michael Eichberger. Und die haben in diesem Gastbeitrag dafür plädiert, dass die Wahl der Richter, die Amtsdauer und diese Unmöglichkeit der Wiederwahl ins Grundgesetz aufgenommen werden. Und sie sind auch auf dieses Risiko der Sperrminorität von 1/3 eingegangen, was ja offensichtlich ist, und haben gesagt, das kann man abwenden, wenn man dann im Fall, dass sowas eintritt, die Wahl auf ein Ersatzorgan überträgt. Also sollte die Blockade im Bundestag sein, dann soll der Bundesrat entscheiden und umgekehrt. Oder der Bundespräsident springt ein, wobei beim Bundespräsidenten natürlich der Nachteil der demokratischen Legitimation da ist.
Ja, das muss man so sagen. Unser Bundespräsident ist ja eigentlich von der Verfassung gerade eher auch wieder aus historischen Gründen als schwaches Organ ausgestattet. Er wird ja durch die Bundesversammlung gewählt, die zur Hälfte aus Vertretern der Landtagen und aus Bundestagsabgeordneten besteht, ist also nur indirekt durch das Volk legitimiert. Und wenn der dann wiederum Richter legitimiert, wäre das Ganze schon sehr indirekt. Aber man kann sagen, dieser FAZ-Artikel hat schon viel Aufsehen gebracht. Wer ihn lesen möchte, kann das natürlich auf FAZ-Einspruch auch tun. Unter faz.net/Einspruch testen gibt es ja das kostenlose Einspruch-Probeabo. Da kann man sich das angucken. Und politisch haben dann so Johannes Fechner von der SPD und Stefan Thome, FDP, beide parlamentarische Geschäftsführer ihrer Fraktion im Bundestag, eigentlich das Ganze angestoßen, wenig später nach dem FAZ-Artikel. Die sind ziemlich vorgeprescht, muss man sagen.
Ja, genau, die sind vorgeprescht und Johannes Fechner hat eben den Vorschlag gebracht, dass man diese Zweidrittelregel auch für Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes einführt. Die FDP findet, ja, man sollte manches im Grundgesetz verankern, zum Beispiel die zwei Senate, die Amtszeit und die selbstbestimmte Arbeitsweise des Gerichts, die ja dort jetzt bisher noch nicht drinstehen. Und die Grünen haben sich gewundert, warum eigentlich keiner mit ihnen gesprochen hat innerhalb der Ampel und finden diese Art der öffentlichen Diskussion nur bedingt hilfreich und sagen, sie hätten sich einen Schulterschluss der demokratischen Fraktionen gewünscht. Und dieses Vorpreschen von SPD und FDP ist für die Grünen auch aus einem anderen Grund noch suboptimal, sage ich mal, Stefan, weil ja der Justizminister Limbach aus NRW und die Hamburger Justizsenatorin Galina, die beide auch von den Grünen sind, eigentlich schon seit geraumer Zeit an einem Papier arbeiten, genau zu diesem Thema, das sie bei der Justizministerkonferenz einbringen wollen.
Ja, genau. Da wurde so eine Arbeitsgruppe eingesetzt, schon Ende vergangenen Jahres. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden sich so gedacht haben, wir arbeiten hier im stillen Kämmerlein an einem Konzept. Und dann gibt's da so einen SPD- und einen FDP-Mann, die dann mal laut irgendeinen Vorstoß rauströten. Das ist natürlich in so einer Koalition schon ziemlich nervig. Dazu kommt noch, dass der Vorstoß zumindest von Fechner schon sehr weitreichend war. Der hat nämlich gesagt, alle Regeln des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sollen künftig mit einer Zweidrittelmehrheit versehen werden. Das ist zumindest ein sehr unkonventioneller Vorschlag, weil ja eigentlich es so ist, dass eben Gesetze, einfache Gesetze wie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz immer nur mit einfacher Mehrheit geändert werden und nur für die Verfassung es die Zweidrittelmehrheit braucht. Der FDPler war ein bisschen differenzierter. Der hat gesagt, bestimmte Elemente schreiben wir dann eben ins Grundgesetz. Und davon sind ja auch die Grünen inhaltlich gar nicht so weit entfernt. Das Papier wurde dann auch jetzt öffentlich Ende vergangenen Woche von der Justizministerkonferenz, also zumindest diese Vorlage, dass eben auch da das Zweidrittelquorum für die Wahl der Richter ins Grundgesetz soll, Dauer und Begrenzung der Amtszeit und Verbot der Wiederwahl. Und dann ist da noch ein Clou drin, muss ich wirklich sagen. Das finde ich ziemlich raffiniert. Sie wollen nämlich das Bundesverfassungsgerichtsgesetz künftig zustimmungspflichtig machen. Das würde bedeuten, es kann nur noch mit Zustimmung auch des Bundesrates geändert werden, wo ja bisher kein einziger AfD-Vertreter drin sitzt.
Und beide Länder, also NRW und Hamburg, glauben, also wir hatten Limbach auch kürzlich im Interview bei uns in der FAZ und da hat er gesagt, dass er glaubt, dass es nicht wahrscheinlich ist, dass in beiden Organen, also im Bundestag und im Bundesrat Extremisten da was blockieren werden. Also auch bei der Vertretung der Landesregierung, damit rechnen die nicht.
Jetzt hast du ja vorhin schon den Schulterschluss der demokratischen Fraktionen angesprochen. Da muss man natürlich sagen, da gehört dann auch die Union dazu.
Ja.
Da habe ich vergangene Woche mit Günter Grings, dem rechtspolitischen Sprecher der Union, telefoniert und habe ihn natürlich auch gefragt, was er von der ganzen Sache hält. Man hat einerseits gemerkt, dass er auch dieses Vorpreschen von SPD und FDP jetzt nicht so hilfreich fand, also war sich da mit den Grünen ziemlich einig. Inhaltlich ist er aber auch offen, bestimmte Regularien, wie vor allem auch dieses Verbot der Wiederwahl der Verfassungsrichter im Grundgesetz zu verankern. Wo er skeptisch ist, wo er Bauchschmerzen hat, noch im Überlegungsprozess ist, das ist bei dem Zweidrittelquorum für die Richterwahl, weil er sagt, da würde sich die Sperrminorität verfestigen, wenn es dann eben ein Drittel gibt. Und damit, ja, haut er sozusagen in die gleiche Kerbe wie Udo Di Fabio, den wir ja vergangene Woche im Einspruch-Podcast in Brüssel hatten, dazu auch gefragt haben, den früheren Verfassungsrichter. Und der sagte das auch, wobei ich sagen muss, das finde ich nicht so ganz überzeugend, wenn ich mich da mal vorwagen darf.
Du darfst dich vorwagen. Also eins muss man ja jetzt vielleicht auch noch mal kurz betonen an der Stelle. Diese Regel, die gibt's ja schon im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die ist ja schon da. Also das ist ja schon der Status quo seit langer, langer Zeit. Und der würde sich dann halt verschieben ins Grundgesetz.
Richtig. Und meine Sorge ist eben, das habe ich auch in einem Kommentar für die Sonntagszeitung am vergangenen Sonntag geschrieben, wenn man jetzt dieses Argument von Di Fabio zu Ende denkt und sagt, naja, diese Verfestigung der Sperrminorität ist die große Gefahr. Das zieht ja eigentlich nur dann, wenn man bereit wäre, sollte die AfD ein Drittel der Bundestagssitze bekommen, dann noch mit einfacher Mehrheit schnell das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu ändern. Und das ist ja genau das, was man in allen anderen Szenarien auf jeden Fall vermeiden will, wo man sagt, das sind polnische Verhältnisse, das wollen wir nicht. Und ich habe Zweifel, und die habe ich eben dann auch für die Sonntagszeitung aufgeschrieben, Zweifel, dass man quasi ein Instrument, was man in allen anderen Szenarien ablehnt, dann genau zum Zug bringen würde, weil ich glaube, dass das auch dem Ansehen des Bundesverfassungsgerichts nicht guttun würde.
Und das eigentliche Problem, was wir ja haben und was ja hinter dem allen steckt, ist, dass die AfD immer stärker wird. Jedenfalls, ja, kann man glaube ich so sagen, sie wird stärker. Wir werden sehen, was bei den nächsten Landtagswahlen passiert. Jetzt gehen die Menschen auf die Straße zu Hunderttausenden in Deutschland, aber das eigentliche Problem ist das Erstarken von extremen Kräften. Das ist das, wo man ansetzen muss. Und wie sehr man dann das Grundgesetz anfassen will und wie sehr man die Regelung fürs Bundesverfassungsgericht ansetzen will, um da irgendwas zu verändern, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Und im Zweifel ist auch meine Meinung, dass die Devise ist, den Extremismus mit politischen Mitteln zu bekämpfen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass man da auch ehrlich, auch als Jurist sagen muss, die Juristen können nicht immer alles regeln und jedes Problem lösen. Ne? Es gibt einfach auch bestimmte Probleme, die müssen von der Politik gelöst werden. Natürlich kann man bestimmte Sicherungsmechanismen sicherlich im Grundgesetz verankern. Wer aber glaubt, damit das Problem zu lösen, dass irgendwie autoritäre Kräfte stärker werden, der glaube ich, ja, überspannt.
Gibt sich einer Illusion hin,
gibt sich einer Illusion hin, ja, würde ich auch so sagen.
Das ist so, also die Debatte läuft, wir werden sehen, was sich da noch tut und was am Ende bei rauskommt. Aber jetzt erstmal bis dahin, würde ich sagen.
Setzen wir einen Punkt, würde ich auch sagen. In der vergangenen Woche hat das Landgericht Frankfurt Ulf Johannemann wegen Beihilfe zu schwerer Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von 3,5 Jahren verurteilt. Der ehemalige Freshfields-Partner spielte bei Cum-Ex-Geschäften der Maple Bank eine wichtige Rolle. Bei Cum-Ex-Geschäften geht es ja immer darum, Aktien mit und ohne Dividendenanspruch kurz vor dem Ausschüttungstag zwischen mehreren Beteiligten hin und her zu schieben. Die beantragen danach alle eine Rückerstattung der Kapitalertragssteuern, obwohl nur einer von ihnen die Steuer vorher bezahlt hatte. Das Ganze ist unzulässig und bei der FAZ ist Markus Jung, der Fachmann für alle Gerichtsprozesse, die mit Cum-Ex zu tun haben. Markus ist Wirtschaftsredakteur, Volljurist und heute wieder bei uns im Podcast. Hallo Markus.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Markus, was hat Ulf Johannemann nach Ansicht der Richter konkret Rechtswidriges getan?
Also er ist verurteilt worden wegen Beihilfe zur schweren Steuerhinterziehung. Beihilfe setzt, das wissen wir gewissermaßen, nochmal die Tat anderer voraus. Und wir müssen uns dieses gesamte Komplex oder die Struktur der Prozesse rund um die Maple Bank mal anschauen. Denn ursprünglich waren das ja eine größere Anzahl von Angeklagten. Und wir haben in diesem Verfahrenskomplex 2022 schon Urteile gehabt durch die gleiche Kammer gegen die frühere Führungsriege der Maple Bank, auch zu mehreren Jahren Haft. Es gab da eine Bewährungsstrafe tatsächlich. Konkret war es so, dass Johannemann durch die Anklage vorgeworfen wurde, als steuerlicher Berater der Maple Bank in den Jahren 2006 bis 2009 und dann später hinaus auch im finanzgerichtlichen Verfahren dahingehend die Position vertreten zu haben, A, die Geschäfte waren zulässig. Und das hat er maßgeblich über Jahre hinweg in den Jahren ab 2006 durch Steuergutachten getan, also durch Tax Opinions, wie man ja so schön mittlerweile auch auf Neudeutsch sagt. Und die haben gewissermaßen der Maple Bank schwarz auf weiß per Siegel gegeben, das, was ihr macht, ist nach steuerlichen Grundsätzen zulässig. Und damit ist man natürlich bei etwas unangenehmeren Nachfragen vom Fiskus auch natürlich mit einem renommierten Namen aufgetreten.
Jetzt könnte man ja dagegen argumentieren, dass diese Cum-Ex-Geschäfte zum damaligen Zeitpunkt, er hat die Rechtsgutachten zwischen 2006 und 2009 erstellt, juristisch noch nicht so breit diskutiert worden waren wie heute. Auch die höchstrichterlichen Entscheidungen dazu gab es noch nicht. Man könnte also sagen, der hat einfach eine Rechtsmeinung vertreten, das kann doch eigentlich nicht strafbar sein, oder?
Klar, das ist eine Argumentation, die wir nicht nur im Fall Johannemann sehen, auch durch die Verteidigung gerade am Anfang. Im Eingangsplädoyer hat der Verteidiger unter anderem darauf zurückgegriffen, auch ein sehr lange zurückliegender Zeitraum und auch eben eine Materie, die damals schon hochkomplex war und eben nicht entschieden war. Wir kennen das aus anderen Strafprozessen. Wir kennen das auch vor allen Dingen aus der Argumentation von Hanno Berger, über den wir vielleicht später auch nochmal reden werden, mittlerweile auch schon zweimal verurteilt wegen Cum-Ex-Geschäften. Und man muss tatsächlich sagen, es gibt Urteile des BFH von 1999, die sich mit dem Dividendenstripping befasst haben. Und wir haben auch eine Entscheidung aus dem Jahr 2014. Wenn wir aber auf den Zeitraum schauen, dann sind wir also in einer Phase, in der sehr viel in Bewegung gewesen ist. Wir müssen uns jetzt aber gewissermaßen auch nochmal an der Gegenwart orientieren. Und die Gegenwart besagt natürlich die, wir haben immense Steuerschäden, die durch diese Aktienkreisgeschäfte entstanden sind. Und wir haben aber vor allen Dingen auch mittlerweile zwei höchstrichterliche Urteile. 2021 BGH bestätigt, dass das illegal war und zwar zu ahnden ist als schwere Steuerhinterziehung und der BFH gewissermaßen in einer, wenn ich sagen darf, Abänderung früherer Urteile, insbesondere Konstellation, wenn Leerverkäufer mit eingebunden sind, das auch bestätigt hat.
Und dazu kam ja jetzt im vorliegenden Fall auch noch, dass der vorsitzende Richter dem Johannemann vorgeworfen hat, er hätte auch den Ablauf dieser Cum-Ex-Geschäfte in den Rechtsgutachten teilweise ganz bewusst auch falsch dargestellt. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, kommt man da nicht vielleicht dann sogar schon auf die Stufe eines Mittäters? Warum ist das hier nur Beihilfe gewesen und kein Mittäter? Du hast uns ja eben schon so ein bisschen in die Struktur auch der Bank mitgenommen. Wie kam es da zu diesem Unterschied?
Also in der ursprünglichen Anklage, wie sie dann auch vorgelegt wurde durch die Generalstaatsanwaltschaft, hat man Herrn Johannemann tatsächlich noch Mittäterschaft vorgeworfen. Das hat die Kammer über eine längere Zeit, wir müssen natürlich auch berücksichtigen, es war Ermittlungsverfahren, haben sich über längere Zeit hinweggezogen und die ursprüngliche Anklageerhebung datiert, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere, aus dem Jahr 2020, dann Corona-Pandemie, dann der vorgezogene Prozess und dann in diesem ganzen anderen Zeitraum hat sich die Kammer also damit auseinandersetzen müssen. Man hatte den Verfahrenskomplex gegen Johannemann abgetrennt. Ist denn tatsächlich der Eröffnungsbeschluss so, dass man dem Mittäterschaft vorwerfen könnte nach der vorläufigen Einschätzung? Die Kammer hat das anders gesehen, hat im ersten Aufschlag gesagt, wir lassen hier zu, aber Beihilfe in mehreren Fällen und in einem Fall könnte es in Betracht kommen, dass wir hier eine Mittäterschaft haben. Der vorsitzende Richter der Strafkammer, Werner Kröschel, ein sehr erfahrener Richter, der jetzt auch in wenigen Monaten in Ruhestand gehen wird, hat sich dagegen geäußert und hat vor allen Dingen im Urteil nochmal den Verweis zu Hanno Berger und dessen Rolle genommen. Er hat sinngemäß gesagt, dass Hanno Berger als Steueranwalt und als Partner früherer Großkanzleien in Sachen Cum-Ex vor allen Dingen deswegen in Mittäterschaft in Bonn, also auch in Wiesbaden, verurteilt worden ist, weil er nicht nur in der konzeptionellen Erstellung der Strukturen eingebunden war, sondern hat die Investoren, also diejenigen, die da wirklich auch Geld am Ende mitverdient haben mit den Cum-Ex-Geschäften, angeworben, die aktiv zugeführt den Banken oder den Fonds, die dann letztendlich die Strukturen aufgesetzt haben und hat am Ende auch des Erfolgs quasi finanziell partizipiert. Diese verschiedenen Aspekte, die wir jetzt also von hinten raus nochmal sehen, finanzieller Mitbeteiligung am Erfolg, wie hat man da jemanden mit jemand anderen, die eventuell vorher gar nichts miteinander zu tun hatten, zusammengebracht und wie war man auch in den Strukturen, all das kann man in der ganzen Fülle beim Johannemann nach der Beweisaufnahme, so jedenfalls das Gericht, nicht sehen und hat deswegen hier die Beihilfe angenommen zur schweren Steuerhinterziehung.
Ja, jetzt ist ja sozusagen die strafrechtliche Beurteilung hinsichtlich der Tatform immer das eine. Da sind wir jetzt drauf eingegangen, aber dann ist natürlich auch spannend das Strafmaß. Da gab es jetzt 3 Jahre und 6 Monate Haft ohne Bewährung. Die Anwälte von Johannemann hatten allerdings eine Bewährungsstrafe gefordert und ein Mitangeklagter, Hagen W., früherer Geschäftsführer der Bank, hat auch eine Bewährungsstrafe bekommen, Johannemann aber nicht. Warum hat das Gericht in dem Punkt dann ein bisschen strenger bei ihm entschieden?
Also, ich muss ganz klar sagen, gerade wenn man den Hagen W. jetzt schon anspricht, wie ist das Verhalten nach der Tat, wie sind die beiden im kompletten Prozess so aufgetreten? Und bei Hagen W. ist es so gewesen, das Verfahren gegen ihn wurde aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt. Er hat in dem ganzen Zwischenzeitraum, bevor es dann zum Prozessauftakt kam, noch mehrmals ausgesagt bei der Staatsanwaltschaft. Er hat den finanziellen Schaden, der verursacht wurde, versucht, seinen Teil beizutragen. Das hat er auch ausführlich dokumentiert am ersten Prozesstag. Und damit springen wir schon in den Prozess rein. Hagen W. hat am ersten Prozesstag direkt ein Geständnis abgelegt, hat sich entschuldigt, hat seine finanziellen Verhältnisse offengelegt, hat versprochen, weiterhin gut zu machen oder auch natürlich weiterhin Wertgegenstände, Vermögensgegenstände zu veräußern, um da seinen Teil beizutragen. Und all das hat die Kammer erstmal als sehr glaubhaft angesehen und das natürlich auch entsprechend gewürdigt. Und das hat man aus früheren Verfahren gesehen, nicht nur jetzt in dem Fall Maple Bank, sondern auch in anderen Verfahren. Derjenige, der sich schon im Ermittlungsverfahren beziehungsweise da seinen Anteil trägt zur Aufklärung und dann das auch fortsetzt im Gericht selbst, der hat eine Möglichkeit auf eine Bewährungsstrafe, trotz kurzer Exkurs. BGH hat ja vor einigen Jahren festgelegt, im Fall von Steuerhinterziehung ab einer Grenze von, glaube ich, 1 Million Euro ist eigentlich grundsätzlich keine Verhängung oder Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung, also sprich alles unter 2 Jahren möglich. Sprich, ab 2 Jahre, 1 Tag sind wir also tatsächlich in der Haftstrafe drin. Ja, grundsätzlich, die große Ausnahme ist tatsächlich die Aufklärung, der Aufklärungsanteil und die hier in dem Fall doch sehr glaubhafte Reue. All das hat man da gesehen. Zu Johannemann, er hat schon in Ermittlungsverfahren eine andere Strategie verfolgt. Er saß zwischenzeitlich, auch wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, Untersuchungshaft. Das wurde im Übrigen auch später aufs Strafmaß angerechnet. Aber man sah schon in dieser Phase, in dem Nachtatverhalten und auch dann das Fortgesetzte im Prozess, Werner Leitner, das ist sein Verteidiger in dem Fall, ein sehr renommierter Strafverteidiger aus München, hat auch direkt von Anfang an gesagt, naja, dieser Prozess versetzt das ganze Justizsystem in Schwierigkeiten, es sind komplexe Strukturen, Individualstrafrecht kann ihm nicht gerecht werden und hat auch einen schönen Satz geprägt, man soll sich nicht durch die Magie der horrenden Zahlen hinsichtlich der individuellen Schuld blenden lassen. Es war also eine Strategie, dass man schon seitens der Verteidigung, auch Johannemann, im Prozess beobachten konnte, wir gucken erstmal, was da passiert, was da für Beweise kommen und erst nach 20 Verhandlungstagen und 26 Zeugen, unter anderem ja auch einen ehemaligen Praktikanten von Johannemann, der ein bisschen was über das Innenleben der Steuerpraxis bei Freshfields in diesen Jahren erzählt hat, hat Johannemann dann aus Sicht der Verteidiger zumindest reinen Tisch gemacht, ein schonungsloses Geständnis abgelegt. Jedenfalls sind da die Sätze gefallen. Ich habe als Anwalt in der Sache komplett versagt. Und für mich war es einfach wichtig, das zu machen und zu tun, was die Mandanten erwartet haben. Aber im Großen und Ganzen, das hat Kröschel dann im Urteil auch gesagt, natürlich holt man sich im Rahmen der Strafzumessung dann in gewissermaßen diesen Geständnisbonus ab. Aber auch ein Satz ist aus vergangener Woche hängen geblieben, auch ohne dieses Geständnis war von Anfang an klar, würde es hier zu einer Verurteilung kommen. Es hat eben in dem Fall des Strafmaß, die Staatsanwaltschaft hatte deutlich über 5 Jahre gefordert, ist ein bisschen nach unten gedrückt.
Ja, jetzt reden wir ja über einen Top-Juristen mit einer sehr beeindruckenden Karriere eigentlich. Um so eine Karriere zu machen, muss man juristisch schon einiges drauf haben. Da fragt man sich natürlich, warum hat er dann diese Prozessstrategie verfolgt? Ne? Du hast es ja gerade dargestellt, der BGH legt großen Wert eigentlich auf das Aufklärungsinteresse. Das hat er hier vermissen lassen. War das einfach eine verfehlte Strategie oder auch verfehltes Unrechtsbewusstsein?
Na, beim Zweiten würde ich mich sehr weit aus dem Fenster lehnen, weil man muss ja dann wirklich in den reingucken können, in den Menschen, in den Kopf. Und da ist dann doch einfach auch durch die fehlende Präsenz von ihm und natürlich ist es auch einfach schwierig mit so einer Person, sich dann nochmal im Gespräch auseinanderzusetzen während eines laufenden Verfahrens. Das wird ja aus einem guten Grund auch verhindert durch die Strafverteidiger. Da tut sich ja eigentlich im Regelfall keiner damit einen Gefallen, das so in die Medien reinzutragen, das mal an der Stelle gesagt. Deswegen mit dem Unrechtsbewusstsein tue ich mir echt schwer, eine Einschätzung zu geben. Was man aber sagen kann ist, das wurde auch nochmal in dem Urteil, in der mündlichen Begründung deutlich, dass das Gericht gesagt hat, naja, Herr Johann und Mann, Sie sind hier schon aufgetreten als jemand, der mit beiden Bäumen im Leben steht. Sie haben hier nicht auf Tränendrüse gedrückt, Sie sind hier niemand, der irgendwie ein Schauspiel aufführt, aber gleichzeitig ist ihm halt vorgelegt worden, dass er schon im Laufe des Ermittlungsverfahrens und auch durch die Berichterstattung, durch die Fortläufe zahlreicher anderer Prozesse ja gemerkt hat, in welche Richtung das läuft. Und dann hat man natürlich auch als Angeklagter und auch als Spitzenjurist eine Möglichkeit, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, die Karten zu legen, bildhaft gesprochen, und schon zu ahnen, auf was das rausläuft. Und das hätte man aus Sicht von Anwälten wahrscheinlich allerspätestens mit dem ersten Urteil gegen Hanno Berger mitbekommen können. Und das ist jetzt nun auch schon ja deutlich über anderthalb Jahre her, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also spätestens da hätte vielleicht dann der Groschen sozusagen auch fallen können. Ich habe mir noch so ein bisschen überlegt, warum hat er das eigentlich damals gemacht? Er hat ja argumentiert, er hat im Interesse seiner Mandanten gehandelt. Eine andere Facette ist ja auch, dass er sehr, sehr schnell Karriere gemacht hat. Ne? Er war mit 36 Partner, das ist sehr ungewöhnlich. War da vielleicht sozusagen der Aufstieg zu schnell? Ist ihm der zu Kopf gestiegen?
Das weiß ich nicht, ob ihm der Erfolg konkret zu schnell zu Kopf gestiegen ist. Fakt ist tatsächlich, wenn man sich die Großkanzleien, und zwar auch die großen angloamerikanischen Kanzleien, zu denen sicherlich natürlich auch Freshfields zu zählen ist, ein sehr langen Partner-Track haben können. Das ist auch in einem Zeitraum passiert, als sich eine Kanzlei wie Freshfields in diesem Partnerwertungsprozess nochmal umstrukturiert hat. Das ist alles in einer Phase passiert in den Nullerjahren, als einige sehr erfahrene Partner die Kanzlei in Deutschland verlassen haben. Es wurden Zwischenstufen eingeführt auf dem Weg in die Partnerschaft, die für junge Juristen heute gang und gäbe sind, wie beispielsweise die sogenannten Counsel oder natürlich auch den Principal Associate oder auch eine Vorstufe der Partnerschaft, die dann bedeutet, dann bist du, je nachdem, wie man das bezeichnet, National Partner, Fixed Share oder Income Partner, das sind ja unterschiedliche Bezeichnungen, aber im Regelfall ist man da halt gewissermaßen ein Partner ohne ein Stimmrecht im Gesellschafterkreis und damit kein Vollpartner. In dieser Phase ist er also im Mai 2008 zum Partner ernannt worden und das bedeutet, in den ersten Jahren sind wir also in einer Phase, in einem Partnerwesungsprozess, in dem man eigentlich sehr stark unter Beobachtung ist, weil man empfiehlt sich ja gewissermaßen wie so eine Art Mikromanager selbst für die Partnerschaft. Und da muss man natürlich dann auch sagen, ist da eventuell in diesen Jahren zu wenig auf ihn geguckt worden? Könnte man eventuell sogar sagen, wurden da bestimmte Dinge billigend in Kauf genommen? Das ist natürlich auch schon jetzt sehr weit hergeholt. Aber man muss sagen, tatsächlich in diesen Jahren vor seinem Partnerprozess oder vor der Partnerabstimmung haben Teile dieser vorgeworfenen Taten stattgefunden.
Du sprichst damit ja auch schon die Verantwortung der Kanzlei an. Freshfields selber ist ja eigentlich schon länger so ein bisschen aus dem Schneider. Die haben einen Deal mit dem Finanzamt gemacht, eine Geldzahlung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht geleistet. Du hast, und das hat man gerade auch wieder gemerkt, diesen ganzen Großkanzleimarkt ja seit Jahren im Blick, beobachtest es ja auch für das Wirtschaftsressort. Würdest du sagen, es hat sich seitdem in der Kanzleiwelt etwas verändert? Also ist es unwahrscheinlicher geworden, dass so eine Beratung jetzt nicht nur bei Freshfields, auch in anderen Großkanzleien nochmal so stattfindet? Oder würdest du sagen, naja, das kann schon immer wieder passieren, weil es da halt auch einen sehr großen Erfolgsdruck gibt?
Also wir haben, glaube ich, zwei Pole erstmal, die hier gegenüberstehen. Gerade wenn man sich anschaut, wie kleinere Kanzleien oder auch Bürogemeinschaften oder Einzelanwälte ihren Beruf definieren, Stichwort der Anwalt als Organ der Rechtspflege, kontra natürlich immer größeren werden Einheiten, die natürlich näher an den Konzern und deren wirtschaftlichen Interesse natürlich dran sind und auch da natürlich auf Begebenheiten achten müssen, berufsrechtlicher Natur, aber immer häufiger natürlich auch wirtschaftlicher Natur, denn es kann ja gut sein, dass so ein großes Unternehmen, letztendlich wie Freshfields ja auch ist, manchmal auch in der Situation ist, von unterschiedlichen Wettbewerbern in einer Branche angesprochen zu werden in einem Mandat oder dass man in unterschiedlichen Praxen tatsächlich mit verschiedenen Facetten zu tun hat. Großkanzleien arbeiten in so einem Zusammenhang schon sehr lange mit dem Mechanismus der sogenannten Chinese Walls. Da wird also tatsächlich die chinesische Mauer intern hochgefahren und damit soll verhindert werden, dass Teams, die teilweise in gleichen Projekten arbeiten oder für unterschiedliche Wettbewerber oder in unterschiedlichen Branchen, eben inhaltlich tatsächlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und der zweite Mechanismus, den man da nutzt, ist der sogenannte Waiver. Das ist die Offenlegung, dass man für jemand anderen tätig ist oder tätig sein will und sich dann gewissermaßen das Einverständnis eines Mandanten reinholt. Wir merken also jetzt schon, da sind ganz unterschiedliche Arbeitsrealitäten da und auch Verständnis. Und wenn man mit Anwälten, mit Einzelanwälten über das Thema spricht, dann merkt man schon, die sind da nochmal sehr stark an dem, was uns unsere Ausbildung mitgibt, das Verständnis, wie wir da auftreten. Kröschel hat das an dem Punkt aufgegriffen und hat gesagt, bei Freshfields habe eben auch das Motto gegolten, die Wünsche des Mandanten sind zu erfüllen. Wenn man so einen Satz natürlich nochmal weiterinterpretiert, dann weiß man, in welche Richtung das gehen kann. Und Johannemann hat zumindest laut seinem Geständnis in der Hauptverhandlung gesagt, er habe dann einfach mal auch die Sachen laufen lassen, weil er sich im Sinne des Mandanten hätte entscheiden müssen. Und das sind so die beiden Pole, in denen wir uns bewegen. Und wenn du mich fragst, ist denn sowas heute zu verhindern? Auch das ist schwierig zu sagen. Wir sehen ja noch weitere Ermittlungen gegen Großkanzleianwälte in anderen Einheiten. Und was wir aber auch sehen, ist natürlich, dass das ganze Thema Compliance und Gesetzestreue bedingt auch durch natürlich neue Richtlinien für die ganze Kanzleienlandschaft nochmal immens an Bedeutung gewonnen hat. Und das bedeutet, dass man schon deutlich mehr alert ist als vielleicht noch in 2006, 2007 und dann schon darauf schaut, was passiert da, gerade auch in kleineren Praxen. Ne?
Dann hätte das Ganze ja zumindest noch etwas Gutes gehabt, auch für die Branche. Johannemann persönlich wird aber wahrscheinlich nie wieder als Anwalt arbeiten, oder?
Ja gut, jetzt bin ich kein Headhunter an der Stelle, aber er ist ja ein sogenannter Doppelbänder, hat also die Qualifikation sowohl als Anwalt als auch als Steuerberater. Er hat zu Beginn, als er zu seinen Daten befragt wurde und natürlich zu seiner Person die Einlassung abgegeben hat, das ist ja ganz üblich im Strafprozess am Anfang, dass man da vom Gericht befragt wird, schon auch zu verstehen gegeben, dass die Zulassungen derzeit ruhen. Es gibt also tatsächlich in der BRAO eine Vorschrift, die entsprechend das nochmal nahelegen könnte, dass man da tatsächlich in so einem laufenden Verfahren, auch wenn es gerade stattfindet, der Tatvorwurf gerade im konkreten Beratungsauftrag ja eine Nähe ist, wie wir es hier auch hatten, dann wird es schwierig werden, ob so jemand die Zulassung nochmal, wenn sie ruht, wieder aufleben lassen kann, bildhaft gesprochen. Das weiß ich jetzt ad hoc nicht. Was ich aber weiß, ist natürlich, dass so eine Person auf einem Arbeitsmarkt, jetzt ist er 53, oder wird jetzt in diesen Tagen 53, das wird schwierig für ihn, sich da nochmal bei einer entsprechend großen Einheit einzudienen. Ich halte das für ausgeschlossen.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich würde jetzt gerne die Chance nutzen. Wir haben jetzt sehr ausführlich über diesen Fall Johannemann gesprochen, Markus. Du hast aber ja immer parallel ganz viele andere Verfahren auch noch im Blick. Was kommt in diesen ganzen Cum-Ex-Geschichten so in den nächsten Wochen, Monaten noch auf uns zu? Wo sollten auch unsere Hörer einen Blick drauf werfen?
Also ich habe tatsächlich heute Morgen kurz mit dem Landgericht Bonn nochmal gesprochen. Das Landgericht Bonn ist ja bedingt auch dadurch, dass sehr viele dieser Steuerhinterziehungssachverhalte stattgefunden haben am Bundeszentralamt für Steuern, das ja auch in Bonn sitzt, der praktisch das örtlich zuständige Gericht. Und da wird ja derzeit auch im nahen Siegburg ein etwas verkehrsgünstigeres Gerichtsgebäude gebaut. Da gab es die Grundsteinlegung sehr groß öffentlich zugänglich, weil man dann natürlich ja sagt, da werden wahrscheinlich in Zukunft bei mehreren kann man sehr, sehr viele Anklagen und Hauptverhandlungen noch kommen. Jedenfalls ist es so, dass das Landgericht Bonn angekündigt hat, dass in diesem Jahr mit wahrscheinlich bis zu 10 neuen Anklagen zu rechnen ist durch die Staatsanwaltschaft Köln. Es wird also mindestens 10 Anklagen geben und allein im ersten Quartal wird es 4 geben. Das heißt also, in Köln wird weiter mit Hochdruck gearbeitet und Aufarbeitung dieses Steuerhinterziehungsskandals, dieses großen industriellen Betrugs, muss man ja fast sagen, der da stattgefunden hat zulasten des Steuerzahlers, des Fiskus. Und wir müssen tatsächlich am meisten auf den Abschluss des MM Warburg-Komplexes achten. Da ist ja seit September der frühere Bankchef und immer noch Miteigentümer Christian Olearius. Da muss ich da den Vorwürfen stellen. Das ist ja ein Prozess, den wir jetzt aus verschiedenen Facetten auch schon gesehen und behandelt haben. unter anderem ja auch durch Hanno Berger, der da ja als Berater an den verschiedenen Geschäften mitgewirkt hat. Und wir sehen jetzt als zweiten Komplex in Bonn, der jetzt so durchexistiert wird nach diesem Grundkonstrukt, die sogenannte Duet Group. Das war ein Asset Manager, der sehr viel Geschäfte für große Investoren aufgesetzt hat, unter anderem auch für einen Fonds, den die Warengold Bank oder die Warengold Investment AG konkreterweise aufgelegt hat. Das ist ein Konstrukt, das hier in Frankfurt zwar aufgelegt wurde, aber hinter der natürlich frühere Organe der Warengold Bank aus Hamburg stehen. Da wird es beispielsweise in dieser Woche einen Prozessauftakt geben. Und wir sehen viele Durchsuchungen bei Banken, bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und wir werden wahrscheinlich auch, wenn es die Kapazitäten denn zulassen, den ersten Strafprozess sehen am Landgericht München. Da geht es um das insolvente Emissionshaus Avana und der ehemaligen Geschäftsführer.
Ja, dann sehe ich schon, Markus, es wird viele Anlässe geben, dass du uns im Laufe des Jahres wieder hier im Einspruch-Podcast besuchst. Heute haben wir einen besonderen Blick auf den Fall Johannemann geworfen. Der frühere Freshfields-Partner wurde in der vergangenen Woche zu einer Haftstrafe verurteilt. Danke, Markus, dass du heute wieder im Einspruch-Podcast dabei warst.
Danke dir für deine Zeit, Stefan.
Für unser gerechtes Urteil begeben wir uns in dieser Folge nach Berlin an eine Oberschule in Spandau in die 9. Klasse. Es geht um eine einwöchige Klassenfahrt zum Skifahren nach Südtirol, die Ende Januar stattgefunden hat. Also die dürfte jetzt inzwischen auch vorbei sein, diese Klassenfahrt.
Die ist um, ja.
Die ist um. Die hat am 27. Januar begonnen und es geht um einen Schüler, der am 5. Dezember einem Mitschüler mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat. Und daraufhin hat der Schulleiter dann 10 Tage später entschieden, dass er oder mitgeteilt, dass dieser Schüler nicht mitfahren darf auf die Klassenfahrt. Dagegen gab es einen Widerspruch. Dann wurde der Bescheid zunächst aufgehoben. Dann folgte die Einladung zur sogenannten Klassenkonferenz, so heißt das, in Berlin, wo es eine Anhörung gab. Die Anhörung fand am 18. Januar statt und da wurde dann beschlossen, dass der Junge nicht mitfahren darf. Darüber gab es wieder Bescheide und wieder einen Widerspruch. Also schon eine leicht komplizierte Vorgeschichte, aber so kam diese Sache dann zum Verwaltungsgericht Berlin. Ein Eilantrag mit dem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz, wo dann die Eltern und der Sohn versucht haben zu erkämpfen, dass eben der Junge doch mitfahren darf auf diese Klassenfahrt. Und die haben diesen Antrag begründet mit formellen Fehlern auf der einen Seite und mit der Unverhältnismäßigkeit auf der anderen Seite, haben damit aber keinen Erfolg gehabt. Das Verwaltungsgericht hat am 24. Januar eine Entscheidung verkündet, also 3 Tage vor Beginn der Klassenfahrt. Das musste ja alles ganz schnell gehen.
So ist es. Bekannt gegeben wurde das Ganze am vergangenen Donnerstag. Der Beschluss ist noch nicht veröffentlicht, liegt uns aber anonymisiert vor. Und es ist natürlich sehr spannend, mal zu gucken, wie haben die Richter denn da eigentlich argumentiert? Und sie haben gesagt, der Ausschluss von einer Klassenfahrt ist eine Ordnungsmaßnahme gemäß § 63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Schulgesetz. Schon an der Aufzählung merkt man, da gibt es ganz schön viele Ordnungsmaßnahmen in dem Gesetz. Und ja, sie haben gesagt, das ist in Ordnung, weil man bei einer Skifreizeit eben besonders darauf angewiesen ist, dass Regeln eingehalten werden, nochmal mehr auch als bei einer anderen Klassenfahrt, haben gesagt, die Ordnungsmaßnahme ist ordnungsgemäß zustande gekommen. Also es gab die Anhörung, die du schon beschrieben hast, in der Klassenkonferenz, danach auch die Beschlussfassung und auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist eingehalten worden. Da hatten so ein bisschen ja die Mutter und dann indirekt auch der Schüler darauf abgestellt, es seien erstmal Erziehungsmaßnahmen notwendig. Wir wissen, im Schulrecht gibt's ja 2 unterschiedliche Gruppen sozusagen, wie eine Schule auf Verfehlungen der Schüler reagieren kann. Gruppen von Maßnahmen, einmal die Erziehungsmaßnahmen, die sind nicht ganz so eingriffsintensiv. Und dann eben die Ordnungsmaßnahmen, die sind eingriffsintensiver. Deshalb sind auch da eben besondere Regeln, wie zum Beispiel diese Beschlussfassung durch die Klassenkonferenz vorgesehen. Und es ist aber nicht so, und das ist ein Fehlschluss, der oft auch von Eltern gezogen wird, dass man immer vorher eine Erziehungsmaßnahme machen muss, sondern zumindest in Berlin, und das ist auch in etlichen anderen Bundesländern, ist es so, dass wenn die keine Aussicht auf Erfolg haben, dass man dann auch direkt eine Ordnungsmaßnahme machen darf.
Ja, und dann kann man zum Beispiel, in Berlin ist es so, bis zu 10 Tage den Schüler dann ausschließen. So steht es da drin. Die Voraussetzung, so hat das Gericht es auch schön erklärt in dem Beschluss, ist, dass es objektive Pflichtverletzungen gegeben hat. Da geht es nicht um die Schuld, sondern um den Zustand an sich, soweit ihn der Schüler herbeigeführt hat. Und dazu braucht es auch kein schweres oder kein wiederholtes Fehlverhalten, anders als es zum Beispiel bei anderen Ordnungsmaßnahmen ist, wie bei der Versetzung in eine andere Schule oder die Entlassung aus der Schule. Also wir sprechen jetzt hier immer über das Berliner Schulgesetz. Und die Richter haben auch festgestellt, dass die Schule einen pädagogischen Beurteilungsspielraum hat, der nur begrenzt gerichtlich kontrolliert werden kann.
Aha, der ist übrigens mega wichtig. Eigentlich immer wieder, wenn es Rechtsstreitigkeiten im Schulrecht gibt, scheitern daran oft sehr oft Klagen oder eben auch Eilverfahren der Eltern, weil dieser pädagogische Beurteilungsspielraum eben dann eine vertretbare Lösung schon durchgehen lässt. Und es kann natürlich immer, ich meine, man kann immer sagen, das hätte jetzt den Schüler doch auch anders beeinflussen können, wenn er dann bei der Klassenfahrt dabei gewesen wäre. Vielleicht hätte irgendwie sein Gemeinschaftsgefühl sich gestärkt.
So haben die Eltern auch ein bisschen argumentiert, ja.
Richtig, aber man muss sagen, das ist dann nicht der Punkt der gerichtlichen Überprüfung, sondern die gerichtliche Überprüfung geht einfach dahingehend, ist das Ganze ermessensfehlerfrei zustande gekommen, sind die Formerfordernisse eingehalten worden, da hattest du ja schon angesprochen, da gab es auch einige formelle Sachen, die beanstandet wurden, zum Beispiel hatte die Mutter geltend gemacht, dass die Unterschrift gefehlt habe. Aber auch da hat das Gericht gesagt, diese formellen Einwände, die greifen nicht durch.
Genau, das ist auch noch argumentiert worden, dass die Entscheidung der Klassenkonferenz nicht ordnungsgemäß gewesen wäre. Da hat das Gericht aber festgestellt, doch, diese Konferenz, die war ordnungsgemäß besetzt. Es haben 14 Personen teilgenommen und es gab 11-3 Stimmen. Also es gab keine unzulässigen Enthaltungen. Also genau, das war jetzt diese formelle Seite. Aber zu der anderen Seite kann man noch sagen, da hat sich das Gericht dann ja wirklich im Detail auch auseinandergesetzt, wie das denn alles abgelaufen ist mit dieser Entscheidung, wann da was geschehen ist, wer was gesagt hat und auch mit der Vorgeschichte, die ist mit erwähnt worden. Ich fasse das mal kurz zusammen, denn das hat die Schule so festgestellt und das hat der Schüler auch weitgehend zumindest eingeräumt, wie das eigentlich alles gekommen ist mit dieser Ohrfeige. Das war so, dass es erst Beleidigungen gegen den anderen Schüler gegeben hat auf Social Media. Dann gab es darüber einen Streit in der Schule und in dessen Zuge gab es dann diesen Schlag ins Gesicht. Dann gab es Gespräche mit Lehrern, in denen der Schüler aber keine Einsicht und auch kein Bedauern gezeigt hat, obwohl sich der Mitschüler sogar entschuldigt hat, so schreibt es das Gericht. Und die Eltern und der Sohn haben auch die Sache relativiert und gesagt, naja, er hat ja ohne Schwung zugeschlagen, er hat nur geslappt, so der Ausdruck. Und dann gab es noch Angaben der Erziehungsberechtigten zu einer angeblichen Entschuldigung und eine Aussage des Schülers in dieser Klassenkonferenz, dass er ja nicht unschuldig sei und zu Recht da sitze, sich aber ungerecht behandelt fühle. Und das hat das Gericht so gewertet, dass jedenfalls nicht die Einsicht zum Ausdruck gekommen ist, dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst und dass man auch, dass auch keinerlei Provokation in irgendeiner Form körperliche Gewalt rechtfertigt. Also das war der Teil zu dieser konkreten Situation, um die es gegangen ist. Und zur Vorgeschichte muss man sagen, dass es schon auch vor diesem Vorfall pädagogische Gespräche gegeben hat, dass es Elterngespräche gegeben hat, weil der Schüler immer wieder auffällig geworden ist. Es gab wieder Gutmachungen. Es war sogar ein Präventionsbeamter von der Polizei da und hat ein Gespräch mit ihm geführt. Es gab einen Tadel und es gab schon im Januar 2023 einen Verweis, ebenfalls wegen körperlicher Gewalt. Und all das hat offenbar nicht gewirkt bei dem Schüler. So schreibt es das Gericht auf und schreibt dann den Satz, dass sich deshalb schon vom Ansatz her der Einwand verbiete, dass die Schule es hier bei bloßen erzieherischen Maßnahmen hätte bewenden lassen müssen.
Jetzt gehört zur Vorgeschichte aber natürlich auch dazu, dass die Schule ja einen Fehler gemacht hat. Und zwar hat im Dezember ja der Schulleiter erstmal gesagt, hier, du bist bei der Klassenfahrt nicht dabei. Und das hätte er eigentlich alleine nicht machen dürfen, weil es eben eine Ordnungsmaßnahme ist, so ein Ausschluss von einer schulischen Veranstaltung wie eine Klassenfahrt. Und er hat quasi so getan, als könne er das alleine entscheiden, ohne Einberufung der Klassenkonferenz, hat es dann ja, als eben der Widerspruch kam, wieder zurückgenommen und dann die Klassenkonferenz einberufen und die hat es dann beschlossen. Und dann hatte auch hier die Mutter argumentiert, diese Möglichkeit der Ordnungsmaßnahme, die sei jetzt sozusagen juristisch verbraucht, weil sie ja einmal schon versucht wurde zu verhängen und da dann eben nicht die Formalitäten eingehalten wurden. Das hat aber die Richter nicht überzeugt. Die haben gesagt, wenn die Schule das repariert, wenn dann die Klassenkonferenz tagt, dann kann das Ganze durchlaufen.
Also jetzt muss man dazu sagen, dass in diesem Verfahren natürlich die Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht möglich ist. Aber die Klassenfahrt, wir haben ja schon gesagt, die ist jetzt schon vorbei. Also ob da jetzt noch was weiteres passiert, das ist fraglich. Ich habe mal noch in ein paar Schulgesetze in anderen Bundesländern reingeguckt, so zum Vergleich, weil wir ja jetzt hier in Anführungsstrichen nur in Berlin sind. Und da sieht man, dass im Grunde dieser Paragraph, welche Nummer er dann auch immer hat über die Ordnungsmaßnahmen, ja, im Grunde mehr oder weniger gleich ist. Also es wird immer erwähnt, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss. Und teilweise gibt es dann auch Unterschiede. Da gibt es auch teilweise nicht nur 5 Punkte, was Ordnungsmaßnahmen sind, sondern teilweise mehr. Also bei manchen steht das Nachsitzen explizit als mögliches Mittel drin. Bei manchen die Androhung eines Ausschlusses. Und Bayern zum Beispiel schließt bis zu 4 Wochen aus. In Baden-Württemberg steht explizit drin, dass ein Schüler durch soziale Dienste Wiedergutmachung leisten kann. Also es gibt kleine Unterschiede und ja, das lohnt sich schon, da mal reinzugucken. Das ist ganz interessant.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Anna, ich bin ganz begeistert, dass du dich da so vertieft hast, weil ich bin ja auch ein großer Fan des Schulrechts. Ich habe ja für meine Doktorarbeit verschiedene Schulgesetze auch verglichen und mir hat das auch immer einen Riesenspaß gemacht, das dann so miteinander diese kleinen Unterschiede herauszuarbeiten. Es hat natürlich einen Grund, warum das so ist. Also die Unterschiede kommen natürlich einfach aufgrund der föderalen Struktur. Aber man kann ja auch fragen, warum machen das denn überhaupt alle Bundesländer? Und das hat natürlich den Grund, dass Schüler auch Grundrechte haben. Wir haben nicht mehr das besondere Gewaltverhältnis, was ja bis 1972 in der Bundesrepublik sozusagen die bestimmende Rechtsfigur fürs Schulverhältnis war, ehe das Bundesverfassungsgericht das Ganze gekippt hat. Das heißt, man kann eben nicht einfach sagen, dadurch, dass der Schüler in so einem Näheverhältnis ist, gibt er quasi am Schultor seine Grundrechte ab und dann kann die Schule machen, was sie möchte, sondern wenn es eben Eingriffe in diese Grundrechte gibt, und das ist natürlich bei solchen Ordnungsmaßnahmen immer gegeben, dann brauchst du dafür eine gesetzliche Grundlage und genau das ist hier der Fall. Ja, ich denke, ein gerechtes Urteil, sowohl materiell gerecht als aber auch gut, wenn man sich im Schulrecht üben möchte, denn auch diese prozessualen Dinge, Eilverfahren und dann auch so kleine Dinge, wie dass eben erstmal die Formvorschriften nicht eingehalten werden, das ist etwas, was durchaus auch in Aktenvorträgen, zum Beispiel auch im Referendariat einmal begegnen kann, ist also interessant, sich das anzusehen. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte, kann das gerne tun. Ich fände es schön, wenn wir mal wieder eine hätten. Manche schreiben immer nur per E-Mail, dass sie eigentlich gerne eine stellen würden, aber das mit der Sprachnachricht nicht wollen. Ich kann nochmal dazu ermutigen, Sprachnachricht macht Spaß. Anna und ich sind ja hier auch zu hören und wir freuen uns auch, unsere Hörer zu hören.
Und wir haben uns auch dran gewöhnt, vor dem Mikro zu sitzen. Wenn man es mal macht, ist es gar nicht so schlimm.
Richtig,
eigentlich.
Richtig. Und wir haben durchaus auch ein bisschen dafür gebraucht. Also insofern, es macht Spaß. Und unter einspruchpodcast@faz.de können Sie uns die Frage schicken. Natürlich auch Rückmeldungen, Anregungen für Themen. Wir freuen uns immer über Ihre Post.
Und angehende Referendare finden unter frankfurterallgemeine.de/referendariat alle Infos, die Sie brauchen, zu einer Refstation im Justiziariat der FAZ. Wir freuen uns über alle, die darauf Lust haben und die sich auch bei uns einbringen wollen. Und ich erinnere nochmal an unseren Instagram-Auftritt. Dort heißen wir faz.einspruch. Und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen noch eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.